Wir sind ja gerade bei uns im Römerbrief. Das wisst ihr ja, wenn ihr bei uns öfters im Gottesdienst seid, dann wisst ihr das. Letzten Sonntag hatte der Udo Kapitel 5, 1 bis 2 gemacht, die ersten zwei Verse. Und da würden wir heute auch wieder einsteigen. Und zwar von 3 bis 11 machen wir heute. Und für die Vorbereitung habe ich einige Stunden investiert. Und das ist ganz cool, ich habe für mich ein paar so Sachen gelöst, was in diesem Text mit drin ist, wo ich mir vorher nicht ganz sicher war, weil ich mir das nicht richtig bewerten konnte. Und das ist ganz cool und ich freue mich drüber, wenn wir heute dann drüber reden. Wenn wir an den Römerbrief denken, also ich bete dann schon noch, bevor wir den Text lesen, aber der vorweg, euch ist ja noch bewusst, warum der Römerbrief geschrieben wurde. Der Römerbrief wurde an die Christen in Rom geschrieben, weil es da eben diese Spannungen gab zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Die Judenchristen hatten so ein bisschen die Haltung, ja, wir sind ja das Volk Gottes. Wir sind ja schon privilegiert vorneweg. Das haben ja die Heidenchristen nicht. Und die Heidenchristen hatten irgendwie gesagt, ja, aber ihr habt ja versagt in den ganzen Prüfungen, in den ganzen Regeln und so weiter und so fort. So gab es da ein bisschen Spannungen zwischen den beiden Gruppen in der Gemeinde. Und deswegen ist dieser Brief geschrieben worden. Der Paulus hat den Römerbrief geschrieben, um den Leuten dort nochmal das Evangelium von Grund auf zu erklären. Weil diese Streitigkeiten wären nicht nötig gewesen, wenn sie das Evangelium richtig verstanden hätten. Darum räumen wir damit ein paar Missverständnisse auf. Und damit wir wissen, wo wir heute sind, ich habe ja mal so einen Ausdruck gemacht gehabt, wenn ihr euch daran erinnern könnt, zur Einführung vom Römerbrief. Da hat es diesen Zettel da gegeben. Da wird es ein bisschen erklärt, wie die einzelnen Kapitel da zusammenhängen. Und da würde ich einfach noch mal kurz durchgehen. Im ersten Kapitel ist erstmal das Vorwort, dann wird das Evangelium erklärt und dann erinnert sie sich, wie sie sich bekehrt haben. Und dann sagt er, dann kommt die Frage nach der Schuld. Und zwar sagt er erstmal, alle Heiden sind schuldig. Das ist die erste Aussage, wo er es gesagt hat. Danach sagt er, ja, aber ihr Juden, ihr braucht gar nicht denken, dass ihr besser seid. Ihr seid auch schuldig. Und dann sagt er, schau her, vor Gott ist die ganze Schöpfung, die ganzen Menschen, alle sind schuldig. Und dann erklärt er ihnen im Kapitel 3, 21 bis 31, erklärt er ihnen das Evangelium. Und das sind ganz wichtige, entscheidende Verse. Und dann geht er weiter in Kapitel 4, das ist das, was wir dann zuletzt noch gemacht hatten. Da sagt er, schaut her, so wie das Evangelium funktioniert, das hat bei Abraham auch schon funktioniert. Deswegen nimmt er das Beispiel von Abraham her. Und dann kommt er zu Kapitel 5 und da sind wir heute. In dem Kapitel 5, 1 bis 11, kommt dreimal, deswegen rühmen wir uns oder hier rühmen wir uns. Und so habe ich auch den Text eingeteilt. Interessant ist, als der Paulus das Evangelium im dritten Kapitel vorgestellt hat, hat er im Kapitel 3, Vers 27, hat er geschrieben, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Und in Kapitel 3 sagt er, es kann sich sowieso niemand rühmen. Weder die Juden können sich rühmen und sagen, ja, weiß ich, ich stamme von Abraham ab. Ich habe ja das ganze Gesetz gehabt. Die können sich nicht rühmen darüber. Und die Heiden können sich auch nicht rühmen und sagen, ja, hätten wir das Gesetz gehabt, wir haben zumindest keinen Fehler gemacht. Paulus hat damals gesagt, man kann sich nicht rühmen. Wenn man an Jesus glaubt, gibt es nichts, wo man sich über sich selber rühmen kann. Sagen, schau her, das ist der Sinn, das habe ich gemacht, das ist gut. Und jetzt in Kapitel 5 sagt er dreimal, aber wegen dem Punkt rühmen wir uns und wegen dem Punkt rühmen wir uns und wegen dem Punkt rühmen wir uns. Genau. Dann würde ich nämlich das auch vorlesen, den Text. Und bevor wir den Text lesen, bete ich noch. Das kennt ihr ja generell. Wenn wir einen Text lesen, es ist Gottes Wort, aber wir brauchen den Heiligen Geist. Der muss uns dabei helfen, das richtig zu verstehen. Und deswegen möchte ich da auch drüber beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben. Danke dafür, dass wir drin lesen dürfen, dass wir uns heute Gedanken drüber machen dürfen. Herr Jesus, du siehst schon, dass manches für uns schwer zu verstehen ist im Evangelium oder in der Bibel. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns ja, durch deinen Heiligen Geist einfach hilfst, das besser zu verstehen. Herr Jesus, schließ uns den Text auf und zeig uns, was es für unser Leben bedeutet. Amen. Ich lese den Text vor, also Römer 4, 1 bis 11, wobei die ersten zwei Verse hat ja Udo schon letztes Mal gepredigt. Was habe ich gesagt? Römer 5, 1 bis 11, ja, richtig. Danke, das hilft mir, dass ihr weiß, dass ihr zumindest mitdenkt und dass ihr mit dabei seid und ich nicht irgendwas davon erzähle. 5, 1 bis 11. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben Zugang gelangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das war das erste Rühmen. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten, für einen Wohltäter, entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn von seinem Zorngericht gerettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Der größte Teil, habt ihr schon gemerkt, vom Text ist die Sache mit der Bedrängnis. Schauen wir uns das mal an. Jetzt steht da drin, also Paulus freut sich darüber, dass er diese Hoffnung hat und darüber, er rühmt sich für die Hoffnung und sagt, hey, ich bin stolz, ich bin froh, genau, vielleicht das Rühmen, da gibt es auch verschiedene Sachen. Vom Englischen her heißt es, glaube ich, rejoice, das heißt, man kann, dieses Rühmen ist auch ein Stück vielleicht, kann ersetzt werden mit stolz sein oder sich freuen über etwas. Und deswegen, er freut sich, dass er die Hoffnung hat auf die Ewigkeit. Das ist diese erste zwei Verse, wo der Udo das letzte Mal drüber gepredigt hat. Und jetzt sagt er, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man hat oft schon mal Bedrängnisse oder Schwierigkeiten oder Probleme. Und wie kann man sich in den Schwierigkeiten rühmen? Oder vielleicht sogar für die Schwierigkeiten rühmen? Jetzt muss man natürlich noch verstehen, das ist eine sehr, sehr provokante Aussage den Juden gegenüber. Weil die Juden, die hatten diesen Segen und Fluch. Bei den Juden war es so, Gott hat gesagt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann wird es euch gut gehen. Das ist definitiv eine Aussage, die im Alten Testament steht und die gilt aber für das Volk, für das jüdische Volk. Jetzt haben die Juden, sind davon ausgegangen, okay, wenn ich mit Gott gut unterwegs bin, dann habe ich, also solange ich gut unterwegs bin, habe ich eigentlich keine wirklichen Schwierigkeiten. Und wenn ich nicht gut unterwegs bin, dann habe ich Schwierigkeiten. Jetzt werden die gläubig und jetzt ist auf einmal das ganz anders und der Paulus sagt, ja Moment mal, also normal, also die Juden hätten normalerweise früher gedacht, Moment, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann kann ich mich nicht rühmen, weil dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht und deswegen habe ich die Schwierigkeiten. Jetzt ist aber so, dass der Paulus sagt, Moment mal, du bist jetzt gläubig geworden, jetzt sind die Verhältnisse anders. Jetzt ist es sogar so, dass du dich in den Schwierigkeiten freuen kannst über die Schwierigkeiten. Und du kannst stolz sein, Moment, stolz sein auf Schwierigkeiten. Das hat ein bisschen den Rahmen von dem jüdischen Denken gesprengt. Aber wir wissen ja, Schwierigkeiten im Leben sind unvermeidbar. Jeder von uns hat Schwierigkeiten. Jeder hat immer wieder mal Probleme. Jeder hat irgendwo Herausforderungen, wo du denkst, ich muss das hier drunter zerbrechen. Und es heißt auch in der Bibel, in der Welt, da habt ihr Bedrängnis. Und deswegen ist doch die Reaktion, die er hier sagt, ja, und wir rühmen uns. Übrigens, der ganze Text ist keine einzige Aufforderung drin, sondern das ist nur eine Beschreibung. Und deswegen müssen wir uns die Beschreibung anschauen und dann am Ende überlegen, was es für unser Leben bedeutet. Der Paulus sagt hier, er rühmt sich oder wir rühmen uns in Bedrängungen. Das ist irgendwie eine unlogische Reaktion, vielleicht sogar unangemessen. Aber er erklärt auch gleichzeitig, wie das möglich ist. Sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass, und jetzt kommt eine Viererkette, die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Und manche nehmen den nächsten Satz auch noch dazu, die Hoffnung aber wird nicht zustande werden, dass es eine Fünferkette ist. Aber es ist anscheinend eine Folge. Paulus beschreibt es hier, dass es einfach so passiert. Dass Bewährung standhaftes Ausharren bewirkt. Also wenn ich in mein Leben reinschaue, dann habe ich ganz oft irgendwelche Bedrängnisse, wo ich leider nicht standhaft ausfahre. Aber hier steht drin, es bewirkt standhaftes Ausharren. Und deswegen müssen wir das einfach auch mal so als Wahrheit hinnehmen. Also wenn ich eine gewisse Herausforderung habe, ich meine, wie wächst man, wie wird man, wie lernt man dazu, wie wird in der Ausbildung, wie lernt man dazu? Der Auszubildende im ersten Lehrjahr kommt an, der kann noch nichts. Dann sagt man hier, schau, das ist die Aufgabe, die du zu tun hast. Und dann ist es für ihn Stress. Dann sagt er, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Sagt er, ja, gar kein Problem. Ich zeige dir, wie das geht. Jetzt fängst mal an und in dem Moment muss er schon ausharren, mit dieser Situation zurechtzukommen. Und dann lernt er Schritt für Schritt voran und die Sachen lernt er dann. Und genauso ist es dann eben hier auch. Wenn Gott in unserem Leben uns Bedrängnisse schenkt oder Schwierigkeiten schenkt ist immer so schwierig, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dann ist das Ziel am Ende was Gutes. Und das können wir als Christen auf jeden Fall mitnehmen. Für uns Christen gilt, Bedrängnisse wirken nicht gegen uns, sondern zu unseren Gunsten. Schwierigkeiten gehören anscheinend zur Schule Gottes, um uns zu formen, um uns weiterzubringen. Es hat einer geschrieben, Schweres zu ertragen bringt uns dem Herrn näher und macht uns ihm ähnlicher. Und Leid bildet den Charakter eines Christen. Und das ist ganz gut, es ist nicht die einzige Stelle, wo sowas drinsteht in der Bibel, sondern es gibt noch zwei weitere Stellen, einmal in 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Da heißt es, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, naja, lassen wir mal stehen, auf jeden Fall ist es die Aussage, das ist anscheinend die Bewertung, wie Gott es sieht, verschafft uns eine ewige und über die Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also es gibt auch andere Stellen, die sowas sagen. Oder Jakobus 1, Vers 2 bis 4, da heißt es, die Versuchung, das ist sehr ähnlich wie Bedrängnis. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also haben wir drei Stellen im Neuen Testament, wo sagen, Schwierigkeiten, Anfechtungen, Versuchungen ist etwas Gutes, weil wir dadurch was lernen. Nehmen wir einfach so hin. Jetzt heißt es da, und die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Das heißt, die Hoffnung, die wir haben, welche Hoffnung denn? Die Hoffnung, die vorher erklärt worden ist, die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, dass wir eines Tages bei ihm sein werden. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Und auch die Hoffnung, die durch diese Viererkette kommt. Also die Hoffnung erfüllt sich. Warum? Weil die Liebe Gottes es ausgegossen ist in unsere Herzen. Was ist denn die Liebe Gottes? Christus. Genau, richtig. Christus ist die Liebe Gottes. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Das kommen wir jetzt nachher gleich dazu. Das heißt, wenn uns voll bewusst ist, wer Jesus ist und was er gemacht hat und was die Tat für uns bedeutet, dann ist anscheinend die Liebe, dann haben wir das voll verstanden und dann können wir anscheinend in so schwierigen Situationen auch besser damit zurechtkommen. Und die ist in unsere Herzen ausgegossen worden, das heißt, haben nicht wir gemacht, und wer hat es gemacht? Der Heilige Geist hat es gemacht. Jetzt, das heißt, den ersten Block von dem langen Text über die Bedrängnisse, die haben wir jetzt schon. Diese Viererkette haben wir und auch dass sich die Hoffnung erfüllt, weil wir auf das Richtige schauen, weil wir wissen, dass Jesus uns liebt und dass Jesus für uns gestorben ist. Jetzt kommen die nächsten zwei kleinen Schleifen, und zwar ist das Vers 6 bis 9 und 10. Das sind Schleifen, wo manche Leute schon ein bisschen Schwierigkeiten hatten, das richtig zu verstehen, und so ging es mir nämlich auch bei der Sache. Genau, diese Liebe zu, wenn uns die Liebe von Jesus, von Gott voll bewusst ist, wie uns das helfen kann in Schwierigkeiten, weil wir ja wissen, dass er uns liebt, weil er führt es zu einem guten Ende. Das heißt, wenn wir in Schwierigkeiten sind und wir dann auf Jesus schauen, dann wissen wir schon, die Schwierigkeiten, die wir vorher hatten, dass wir ewig verloren gehen, da hat Gott eine Lösung dafür gesorgt, dann findet Gott auch eine Lösung für die Schwierigkeiten und Bedrängnisse, die wir jetzt hier haben. Genau, so ist die Schleife. Gut. Und jetzt als nächstes, er hat gesagt, die Liebe, die fördert in uns die Hoffnung. Das ist das, was uns Mut macht, das ist das, was uns durchhilft. Und jetzt erklärt er diese Liebe in Vers 6 bis 10. Er geht genau darauf ein. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Sünder gestorben. Nun stirbt kaum einer für einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt er sich aber jemand kaum zu sterben. Vielleicht entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er erklärt jetzt hier nochmal die Liebe, damit uns die noch mehr bewusst ist. Wie viel mehr nun, und das ist jetzt ja irgendwie so, Jesus liebt uns, und jetzt kommt ein Begriff, wie viel mehr nun. Irgendwie, das ist das, wo oft die Leute Schwierigkeiten haben, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Ja, Moment mal, jetzt verstehe ich das nicht mehr ganz. Und das ist das, wo ich auch die Schwierigkeit hatte, tatsächlich. Wie können wir vom Zorn bedroht sein, wenn wir schon gerechtfertigt sind? Oder? Das heißt doch hier. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht gerettet werden? Also irgendwie sind wir noch weiterhin von einem Zorngericht bedroht. Aber Gott hilft uns ja dabei. Geht es um die Verlorenheit oder dass man vielleicht gar nicht in den Himmel kommt? Nein, weil da gibt es genügend andere Stellen, die das eindeutig sagen. Wenn du glaubst, kommst du in den Himmel. Das heißt, es muss hier etwas anderes sein. Ich möchte mit euch einen Vers lesen, 1. Römer 1, Vers 8. Der war für mich die Lösung. Vers 18. Den habe ich mir auch direkt nebenhin geschrieben. Denn es heißt hier, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. ... Gott ist zornig über alle Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt passiert. Wie ist es, wenn wir gläubig sind und sündigen? Und das ist hier tatsächlich die zentrale Frage, die auch die Juden betrifft. Wenn die Juden haben nochmal ein ganz anderes Verständnis gehabt, deswegen war die Frage, ja, was ist denn, also wenn wir jetzt zu Jesus gehören, wenn wir unterwegs sind und wir sündigen und wir fallen, verlieren wir das dann wieder oder wie ist es da? Und es heißt hier ja, dass Gott zornig ist über alle Ungerechtigkeit, also auch über die Ungerechtigkeit, die wir als Christen tun. Nur heißt es hier, dass er uns vor dem Zorngericht bewahrt. Da gibt es in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, gibt es auch nochmal sowas. Vers 10 lese ich, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, der ihn aus der Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Also Jesus hat nicht nur eine Auswirkung auf unsere Rettung, sondern auch auf unser Christenleben. Gott könnte immer noch zornig sein, ich bin gläubig und ich sündige, dann hat Gott Grund, um zornig auf mich zu sein. Aber Jesus steht genau dann für mich ein und bewahrt mich davor, dass ich diesem Zorn nochmal verfalle. Dann ist natürlich die Frage, warum kommt jetzt der Paulus genau auf das, wenn es um diese Bedrängnisse geht? Ich glaube, dass es genau darum geht, wenn wir in Bedrängnissen sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir in Versuchungen sind. Was, wenn wir in den Schwierigkeiten fallen? Was, wenn wir in den Schwierigkeiten manches falsch machen oder denken? Was ist, wenn wir als Errettete versagen? Dann ist genau das, dass Jesus für uns einsteht. Und das ist doch das, was uns Freude macht. Wenn wir in den Schwierigkeiten sehen, auf was haben wir? Wir haben doch Angst, in den Schwierigkeiten zu versagen. Wir haben Angst, die Schwierigkeiten nicht durchhalten zu können. Wir haben Angst, irgendwie was Falsches zu tun. Wenn wir aber wissen, dass Jesus uns gerettet hat, schon längst, wenn uns seine Liebe voll bewusst ist und wenn uns auch bewusst ist, selbst wenn wir dann fallen, dann ist Jesus trotzdem da und tritt für uns ein vor dem Vater. Dann macht es uns doch voll Mut. Dann macht uns das Mut, dann sind wir vielleicht sogar voll Energie geladen und sagen, jawohl, die Herausforderung, die nehmen wir an. Das ist es, um was es hier geht. Deswegen kann sich auch der Paulus in den Schwierigkeiten rühmen. Deswegen kann er froh sein über die Schwierigkeiten, deswegen ist er stolz über die Schwierigkeiten, weil er weiß, Jesus hat mich schon geliebt und Jesus hilft mir auch selbst dann, wenn ich versage. Und genau das Gleiche kommt eben dann, kommt auch wieder in die zweite Schleife, und zwar der Vers 10. Denn wenn wir, da wiederholt er genau das Gleiche, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, da geht er sogar, ganz am Anfang hat er gesagt, Gottlose, Sünder und jetzt sind wir sogar Feinde. Dann heißt es hier, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir nun als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Jesus lebt. Er ist gestorben, ist wieder auferstanden und er lebt. Und er tritt für uns ein vor dem Vater. Und das ist notwendig. Da gibt es nämlich auch Vers, genau. Hebräer 7, Vers 24 und 25. Er aber hat, weil er die Ewigkeit, in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommener retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Also nicht nur der Tod von Jesus, was wir uns immer hier daran erinnern, ist für uns entscheidend, sondern auch, dass Jesus lebt, weil er auch jetzt in unseren Herausforderungen uns hilft, dort mit zurechtzukommen. Und selbst wenn wir fallen, steht er trotzdem voll zu uns und hilft uns genau und bewahrt uns vor allem vor dem Zorn Gottes, genau. Man könnte jetzt auch natürlich überlegen, wie hängt das jetzt zusammen? Was können wir für uns anwenden? Und ich habe mir gedacht, es sind vielleicht drei Punkte, wo wir uns anwenden können, wo wir für uns mitnehmen können. Das ist einmal das Rühmen in Schwierigkeiten. Das heißt, den Blick auf die Liebe Gottes richten. Oder? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und deswegen wird die Hoffnung nicht zuschanden. Wenn wir in Schwierigkeiten sind, ich glaube, gerade dann ist es umso wichtiger, dass uns das, was Gott für uns getan hat, voll vor Augen ist. Und ich sage nur immer wieder, Gedächtnismal. Das Gedächtnismal hat so weitreichende Folgen, so weitreichend, das ist so tief. Und genauso ist, wenn ich in Schwierigkeiten bin, dann will ich wirklich erst recht am Gedächtnismal teilnehmen, weil das mir hilft zu sehen, Gott hat mich aus so einem Schlamassel rausgerettet, so eine Kraft hat er, er hat es geschafft und er hat mir eine Hoffnung gegeben für mein Leben. Und da kann ich auch in Schwierigkeiten genau mutig vorangehen. Also deswegen, also ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, mich, dass ich mich glücklich preisen kann, dass ich Schwierigkeiten habe oder dass ich froh und glücklich sein kann. Ich glaube, das ist noch eine andere Sache. Aber zumindest können wir in den Schwierigkeiten auf Jesus schauen und das hilft uns. Das Zweite, was wir lernen können daraus, ist, dass Schwierigkeiten am Ende etwas Gutes bewirken. Zumindest für Christen, so wie das hier drin steht. Für die ist es auf jeden Fall sicher. Das ist diese Vierer- bzw. Fünferkette. Wir werden übrigens auch aufgefordert, durchzuhalten. Das heißt, wenn wir Schwierigkeiten haben, dann sollen wir durchhalten. Dann sind wir bewährt. Ja?
Es steht ja auch im Wort, dass wir nie bedrängt werden oder als was wir ertragen.
Ja.
Also das hat mir oft geholfen.
Genau, das stimmt. Ja. Ja, auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, von wegen dieses Tragen, Gott weiß anscheinend noch besser, was wir ertragen können, als wie wir selber. Genau, also mit Gott, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann haben diese Schwierigkeiten ein gutes Ende. Und das kann uns auch Mut machen. Das gibt uns Kraft, uns in Schwierigkeiten zu stellen. Damit sind wir in der Lage, uns über Schwierigkeiten zu freuen, auch wenn das praktisch dann nochmal anders aussieht. Und das Letzte ist der Mutmacher, die Sicherheit der Errettung. Selbst wenn wir in den Schwierigkeiten fallen und Sachen machen, die nicht in Ordnung sind, so gibt es trotzdem noch den Herrn Jesus, der dafür sorgt, der uns vor dem Zorngericht bewahrt, der uns sogar es wird sogar hier gesagt, gerettet werden, als Versöhnte noch gerettet werden. Das heißt, selbst wenn wir als Gläubige fallen, Gott hilft uns. Jesus steht für uns ein. Er kämpft für uns. Vielleicht könnt ihr die drei Sachen für euch mitnehmen. Es gibt noch das letzte Rühmen, den Vers 11. Da fällt mir jetzt nicht ganz so viel ein, auf jeden Fall ist es so. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Also wir haben anscheinend drei Sachen, worüber wir uns rühmen können. Über die Hoffnung, über die Bedrängnis und über Gott selbst. Und dieses Rühmen, dieses Stolzsein, dieses Freuen darüber, ist in allen drei Fällen nichts, was wir bringen können oder was wir gemacht haben. Sonst immer dieses Wegschauen auf ihn und auf sein Werk. Genau. Ich würde damit schließen für heute. Ich habe ja schon gesagt, in dem Fall war es ein bisschen schwierig, die Anwendung zu finden, weil es einfach nur in dem Text sind nur Wahrheiten genannt. Und es war aber auch wichtig, dass wir die Wahrheiten verstehen. Die Wahrheiten haben Auswirkungen für unser Leben, aber es ist halt nicht ganz so leicht, da auch noch was mehr rauszuziehen. Genau. Dann würde ich sagen, dann beten wir noch und dann. Genau. Herr Jesus, du siehst uns in unseren Bedrängnissen, in unseren Schwierigkeiten. Du siehst es. Und du weißt, wie wir damit kämpfen. Danke, Jesus, für die mutmachenden Wahrheiten, die wir heute gesehen haben in dem Text. Danke dafür, dass dein Plan ist, dass mit den Schwierigkeiten was Gutes bei rauskommt. Herr Jesus, hilf uns beim Durchhalten, hilf uns beim Standhaftsein. Herr Jesus, und hilf uns dabei, den Blick von deiner Liebe nicht wegzuwenden. Herr Jesus, hilf uns, dass die Liebe, das, was du für uns getan hast, dass es wirklich voll da ist. Und danke, Herr Jesus, dass uns nichts aus deiner Hand rauben kann. Amen. Eine kleine Ergänzung wollte ich nämlich so sagen. Mit dieser Wiederverlierbarkeit, weil im Römer 8 heißt es, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und das Erste, was dort genannt wird, der erste Wort, sind genau das gleiche Wort wie hier für die Bedrängnisse. Also die Bedrängnisse können uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Das ist das Kinderlied, gell?
Ja.
Können wir sehr gerne machen. Okay.